Wir sind sein. Er hat uns erlöst. Er hat uns herausgerissen. Und was bedeutet das? Wir sind für immer sein. Wir können nicht vor seinem Angesicht fliehen. Das haben wir gelesen am Montagmorgen, Psalm 139. Wenn ich fliehen wollte vor deinem Angesicht, wo sollte ich hinfliehen? David hat das in seinem Herzen bewegt. Wir Menschen gehen durch so viele verschiedene Stationen unseres Lebens und es gibt diese Situation, wo wir am liebsten weglaufen wollen vor Gott. Weil wir ihn nicht verstehen, weil er uns zu hart erscheint, weil er verborgen ist vor uns, weil wir empfinden, ja, dass es keinen Zweck mehr hat. Jona ist weggelaufen vor Gott, weil er mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, nicht klargekommen ist. Hat Gott nicht verstanden. Das, was Gott ihm da gesagt hat, hat nicht zusammengestimmt mit dem, was er in seinem Herzen hatte. Und so ist er weggelaufen. Und wir haben gesehen, dass dieses Buch des Propheten Jona ein besonderes Buch ist von den Propheten, weil sonst die Propheten eigentlich, die Prophetenbücher hauptsächlich die Botschaft des Propheten uns vermitteln. Das, was Gott durch den Propheten, dem Volk Israel oder auch ja letztendlich allen Gläubigen vermitteln will. Das Buch Jona erzählt uns über den Propheten, über den, der die Botschaft ausrichtet. Und das hat Stefan gestern schon so schön dargestellt. Und es bestätigt sich jetzt, wenn wir ins Kapitel 4 gehen, in den Schluss dieser Geschichte. Eigentlich könnte man sagen, die Geschichte fängt ja in Kapitel 1, Vers 1 damit an, dass Gott ein Wort an Jona richtet. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Und das haben wir in vielen Prophetenbüchern, dass dann eigentlich dann nur steht, wie der Prophet dann sich aufmacht, das Wort ausrichtet und wie die Leute dann darauf reagieren. So. Und deswegen, nachdem wir jetzt diese ganze Geschichte mit Jona läuft weg vor seinem Auftrag und Gott lässt es aber nicht zu. Er will, dass Jona den er berufen hat, diesen Auftrag auch ausführt. Deswegen schickt er einen Sturm ihm entgegen. Und in seiner Rebellion gegen Gott hat er sich so verhärtet, hat sein Herz so verhärtet, dass er mittendrin in diesem Sturm, den Gott schickt, nicht aufgewühlt wird und seinen Gott sucht, obwohl er ganz genau weiß, wie er das dann formuliert, dass dieser Sturm um seinetwegen da ist. Nein, sein Herz ist so hart und kalt geworden gegenüber Gott, dass er da unten schlafen kann. Und erst als die Leute ihn aufwecken und sagen, hier, wir schreien alle zu unserem Gott jeweils, schrei du doch bitte auch mal zu deinem Gott. Erst dann fängt er an zu beten. Oder noch nicht mal, hier steht noch nicht mal, dass er betet. Wie soll er auch? Er ist ja vor Gott weggelaufen, wie kann er dann seinen Gott anrufen? Das Einzige, was am Ende bleibt, ist nur, ja, ich habe den Tod verdient, ich muss sterben. Und er wird hineingeworfen ins Wasser. Und das machen wir heute Nachmittag um 16.30 Uhr da draußen. Da schmeißen wir auch einen ins Wasser. Wo ist er denn, Marius? Wo sitzt er? Ist gerade rausgegangen. Ja, dann können wir ja über ihn reden. Ja, das, was wir sehen, ist, Jesus hat ja darüber gesprochen, dass sein Tod und dass das eine Taufe ist, mit der er getauft werden muss. Und Paulus lehrt uns das auch im Römer 6, dass die Taufe ist ein Bild für das Sterben eines Menschen. Der alte Mensch mit seiner ganzen Rebellion gegen Gott. Er begibt sich in den Tod hinein. Er sagt Ja zu Gottes Urteil über die Sünde am Kreuz. Ja, Gott, meine Sünde hat das bewirkt. Und gleichzeitig ist die Taufe ein wunderbares Bild der Hoffnung, der Zuversicht, des ewigen Lebens. Das, was wir hier bei Jona sehen, das hineingeschmissen werden ins Meer, aber gerettet werden durch den Wal, den Gott geschickt hat. Und Jona bekennt es ja in seinem Gebet. Ich bin schon in der Grube gewesen. Du hast mein Leben aus der Grube heraufgeführt, Herr mein Gott. Und am Ende seines Gebets sagt er, bei dem Herrn ist Rettung, Jeshua, Jesus. Und er hat es gebracht für uns. Er ist in den Tod gegangen für uns, ist auferstanden. Und wir dürfen Anteil haben an seinem Sieg über die Sünde und über den Tod, wenn wir uns denn hineinschmeißen lassen in das Wasser. Wenn wir Ja dazu sagen, zu seinem Urteil über unsere Sünde. Wenn wir bereit sind, umzukehren und zu sagen, ja, ich habe es verdient. Meine Sünde hat es verdient. Dann will Gott sich uns gnädig erweisen und uns herausziehen aus diesem Wasser. Und das hat Jona erlebt. Und das ist hier die Geschichte, wie Jona dieses erlebt und das zum Zeugnis wird mit seinem Leben, mit seinem Versagen, wird er zum Zeugnis, wird er sogar zum prophetischen Vorbild für Jesus und für uns alle. Und deswegen nimmt Gott sich so viel Zeit, hier in diesem Buch über Jona zu sprechen, über seinen Weg, über seinen Irrweg. Und dann kommt er zurück und bekommt seine zweite Chance, wie wir das so schön gehört haben gestern. Und wisst ihr, Gott ist nicht nur ein Gott der zweiten Chance. Er ist auch nicht nur ein Gott der siebten Chance, sondern der 7-mal 70. Chance. Täglich. Ein wunderbarer Gott. Und Jona erlebt das hier. Ein zweites Mal ruft Gott ihn, weil er will, dass er es tut, wie wir gestern so schön gehört haben. Räum dein Zimmer auf. Ich will, dass du es machst. Okay, und er geht nach Ninive. Und dann kommt doch eigentlich das, was wir erwarten, was typisch ist für Prophetenberichte. Dann richtet er seine Botschaft aus. Es ist echt ein krasses Wunder, was passiert, dass sich diese Stadt bekehrt, Buße tut. Die ganze Stadt, ein König, dieses Bild gestern, Stefan hat es nur angedeutet mit dem König, mit dem Mantel. Ich habe auch gedacht, der Thron ist auch so ein tolles Bild. Er sitzt auf dem Thron, der König, und er geht hinunter von seinem Thron. Nein, ich bin nicht mehr der Herr meines Lebens. Ich bin nicht mehr der König, sondern du, Gott, sollst der König sein. Und dann kommt es, wie wir es erwarten, weil wir die Schrift doch kennen, weil wir unseren Gott kennengelernt haben. Und eigentlich müsste Jona das doch auch erwarten, weil er es doch selber gerade erlebt hat, dass Gott gnädig ist, dass er Erbarmen hat mit dem Sünder. Er hasst die Sünde. Er kündigt der Stadt Ninive Verderben an, dass diese Stadt verwüstet wird wie Sodom und Gomorra. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und er will nicht, dass der Gottlose verloren geht. Er will nicht, dass einer verloren geht. Und deswegen, als die Menschen Buße tun, umkehren von ihren bösen Wegen, Gott suchen, lässt das nicht über sie kommen, das, was er ihnen angedroht hat, das Gericht. In Vers 10 von Kapitel 3 wird gesagt, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Wie wunderbar ist, dass Gott auch manchmal das, was er sagt, nicht tut. Sein Wort ist Ja und Amen. Er tut, was er sagt. Das sehen wir in Jesus. Aber hier sehen wir Gott, wie er auch einmal nicht das tut, was er gesagt hat. Und ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Grund zur Hoffnung für dich und für mich? Unser Gott ist keine Maschine. Er ist nicht ein kaltes Schicksal, dem du ergeben bist, wo du einfach sagen musst, okay, so ist es. Nein, Gott ist ein lebendiger Gott. Er ist ein Vater. Er ringt mit dir, mit mir, mit uns, seinen Kindern. Er zieht uns, er liebt uns. Und wenn er zu uns spricht, dann hat er ein Ziel mit uns. Und manchmal ist das, was er sagt, etwas, was er sagt, um etwas in uns zu erreichen, um etwas in uns zu bewegen. Und das klingt dann hart. Wenn dir gesagt wird, in 40 Tagen wirst du sterben. Hiskia war das, der König von Israel, der wusste, ich werde jetzt sterben. Und er hat geschrien und gejammert und geweint und Gott gesucht. Und Gott hat letztendlich sein Gebet gehört und gesagt, durch den Propheten, Hiskia, mach dir keine Sorgen, du wirst wieder gesund werden und du bekommst nochmal 15 Jahre. Gott ist ein Gott, der auf das Schreien seiner Kinder hört. Deswegen ist es gut, wenn du in der Not bist, zu Gott zu schreien. Du musst nicht denken, dass er ein hartes Herz hat. Er ist barmherzig. Er ist, ja, das werden wir gleich sehen. Jetzt kommt das Kapitel 4. Wie gesagt, eigentlich ist mit 3 das Finale erreicht, der Höhepunkt erreicht. Jetzt könnte eigentlich das Buch schließen, wenn es tatsächlich nur um diesen Auftrag ging. Aber Gott hat uns nicht erlöst, damit wir seinen Rasen mähen. Dieser alte Spruch von Chuck Smith, den ihr 500 Mal schon gehört habt, der besagt das, was hier passiert. Es geht Gott nicht zuallererst darum, dass Jona seinen Auftrag richtig ausführt. Dass das Zimmer aufgeräumt ist, wie Stefan gestern gesagt hat. Es geht ihn um Jona. Es geht ihm auch darum, dass der Auftrag ausgeführt wird, ja. Aber es geht ihm zuallererst um Jona, deswegen geht die Geschichte weiter. Weil Jona immer noch nicht da ist, wo Gott ihn hinführen will, wohin er ihn erziehen will. Obwohl Jona alles bestens ausgerichtet hat, muss Gott noch weiter mit Jona arbeiten. Warum? Weil etwas in seinem Herzen ist. Was ist in seinem Herzen? Kapitel 4, Vers 1. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Missfallen. Über das, was er da sieht. Wie gesagt, wenn wir jetzt gestern Abend da draußen gewesen wären und die hätten sich da alle bekehrt, dann hätten wir gedacht, wie kann man darüber Missfallen haben? Das ist doch bescheuert. Aber es ist nicht so bescheuert, wie du denkst. So schnell landen wir genau an derselben Stelle wie Jona hier. Dass wir in unserem Herzen Missfallen darüber haben, dass Gott nicht meinen Bruder ausreichend bestraft für seine Sünde. Das reicht Gott, dass die einfach sagen, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich will dir jetzt nachfolgen. das reicht Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Der muss es endlich mal lernen. Der muss mal richtig eins vor den Deckel kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Missfallen über die Gnade Gottes an meinem Bruder, an meiner Schwester, an meinem Nächsten. Missfallen darüber, dass es ihm gut geht, wo es mir doch schlecht geht. Das ist dieses Elend, im Englischen sagst du miserable, missmutig sein. Und Bill hat es uns so schön erklärt. Es ist mein Problem. Es ist Jonas Problem. Er hat das Problem in seinem Herzen. Es sind nicht die äußeren Umstände. Die Freude am Herrn ist nicht abhängig von den äußeren Umständen, sondern von dem, was in dir ist, was mit dir und mit deiner Beziehung zu Gott ist. Und das wird jetzt hier deutlich. Das Schöne ist, dass Jona uns hierin auch ein Vorbild ist, wie er damit umgeht, denn er geht ins Gebet. Es kann sein, dass du irgendwie grummelig mit Gott bist, wegen irgendeiner Sache. Das passt dir irgendwie nicht. Entweder passt dir nicht, wie Gott mit dir umgeht, oder es passt dir nicht, wie Gott mit jemand anders umgeht. Und du grummelst. Du bist missmutig. Letztendlich, kommst du mit Gott nicht klar. Und da zeigt uns Jona hier in all seiner Unvollkommenheit und Schwäche einen guten Weg. Geh ins Gebet damit. Du darfst und kannst mit Gott darüber reden. Er ist da offen für. Lies all die Psalmen durch. Wie viel Klage, manchmal Anklage, Zweifel, Anrennen gegen Gott da ist. Das ist eine Lehre für uns. Das will Gott, dass du mit dem ganzen Quark, der in dir ist, zu ihm kommst. Mit ihm darüber redest, damit mit ihm ringst darüber. Und er hat verheißen, die mich suchen, von denen werde ich mich finden lassen. Ich will Antwort geben. Meine Kinder lasse ich nicht links liegen, sondern ich höre ihr Gebet und ich antworte. Er gibt Antwort. Und hier ist es auch so. Jona ist sauer. Aber er tut etwas, was in diesem Moment richtig ist. Er betet. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach, Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Voll ins Selbstmitleid rutscht er da rein. Ich kenne das wirklich sehr gut, diese Schiene, alles so gegen dich läuft, ne? Hast du dieses Gefühl, ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Typen, weißt du, gestern Abend haben wir am Brunnen gesessen, ne? Und wir haben so Spaß gemacht, haben lustige Lieder gesungen, irgendwie uns Lieder ausgedacht da, Stefan und ich, und noch ein paar andere standen dabei, ne? Und dann wollten wir. Wollte Stefan unbedingt auch mal ein trauriges Lied singen. So ein melancholisches Lied. Und Stefan kriegt das nicht hin. Also, ich glaube, Stefan kriegt das hin. Wenn er sich ganz viel Mühe gibt oder in einer bestimmten Lebenssituation, kriegt er das auch hin. Aber so gestern Abend am Brunnen, es wurde nichts irgendwie. Wir waren einfach zu gut drauf. Und ja, aber es gibt unterschiedliche Typen. Manche haben eher damit zu tun und manche weniger. Manche können sich hier vielleicht mehr mit Jona identifizieren, manche weniger. Ich kann mich sehr gut mit Jona identifizieren. Ich habe immer noch Probleme damit, aber ich habe früher sehr viel Probleme damit gehabt, dass ich oft mich zurückgezogen habe in mich selbst und geschmollt habe. Und dann aber auch nicht so sehr nur jetzt mit anderen geschmollt habe, sondern mit der ganzen Situation und mit allem so. Es ist alles so, ah. Und keiner versteht mich. Und ich rede ja auch mit keinem. Und dann ist das wie so ein Gefängnis. Und dann wird das immer enger alles. Und du denkst, ah, das ist alles so, nee, will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Will nicht mehr. Selbstmitleid ist wirklich kann eine tödliche Falle werden für Menschen. Und Selbstmitleid, Geschwister, ist letztendlich Götzendienst. Weil ich selber auf dem Thron sitze. Selbstmitleid richtet sich auf mich. Es ist eine völlig verdrehte Form der Selbstsucht. Aber es ist Selbstsucht. Und Jona gerät da rein. Und was macht Jona in diesem Gebet? Ich habe diese Verse vorgelesen, versucht auch den Ton hier zu treffen. Und genau das ist es. Jona erklärt Gott nochmal, warum er so schlecht drauf ist. Und was zieht er hier zu Rat? Er sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ich wusste das. Und das ist hier ein Grund für ihn zur Anklage gegen Gott. Verrückt, oder? Wie der Teufel unsere Gedanken verdrehen kann und all das Gute, was Gott uns gibt, ins Negative wenden kann. All das Wunderbare, was hier drin steht, diesen Vers, den zieht Jona so in den Dreck in seinem Selbstmitleid. Es ist nichts, es ist Dreck, es ist unbrauchbar, sagt Jona. Du und dein gnädiges, gütiges Wesen, deine Barmherzigkeit, blah! Was ist das für eine Härte? Das ist diese Härte, die Leute am Kreuz hatten, als sie gesagt haben, bist du der König von Israel? Na, dann komm doch mal runter vom Kreuz, dann vertrauen wir dir, dann glauben wir dir. Er zeigt ihnen seine ganze Liebe, indem er sich selbst hingibt, sein Leben für ihre Sünde. Und sie sagen, nö, wir vertrauen dir nicht. Nur wenn du da runterkommst, dann vertrauen wir dir. Aber dieses Leiden und Sterben für uns, diese Gnade, was soll denn das? Spucken drauf. Woher weiß Jona das? Das ist nicht eine Sache, die er sich mal so ausgedacht hat, sondern das, was er hier zieht, ist ein Zitat. Er weiß das von Gott, wie Gott ist. Lass uns da einmal kurz ein bisschen durchgehen. Diese Stellen, 2. Mose 32, steigen wir ein. Es ist die Situation, eine ähnliche Situation. Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk und dieses Volk und hat diesem Volk seine Gebote gegeben. Und Mose ist 40 Tage auf dem Berg und kommt zurück. Was sieht er? Was findet er vor? Noch bevor er irgendwas vorfindet, sagt Gott ihm, was da kommt. 2. Mose 32. Gott sagt zu Mose, Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an. und sagte: Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils, das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Das ist die Grunderfahrung des Volkes Israel. Ohne diese Grunderfahrung wäre Jona gar nicht am Leben. Er wäre gar nicht da. Denn er ist ein Nachkomme des Volk, im Volk Israel. Er ist kein Nachkomme Moses. Jetzt springen wir weiter in derselben Geschichte. Es geht dann weiter, dass Gott sagt, ich bin fertig mit euch. Ja, ich führe euch jetzt in das verheißene Land. Ich schicke meinen Engel, aber ich selbst werde nicht mit euch gehen. Weil ihr seid ein halsstarriges Volk und ich werde irgendwann so zornig. Ich hau euch. Ich mache euch fertig. Deswegen lasse ich lieber meinen Engel mit euch mitgehen. Und Mose betet wieder. Und Vers 15 von Kapitel 33 sagt er, Mose sagte zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Hier seht ihr wieder das, was wir gestern auch gehört haben. Es geht beim Volk Israel auch darum, dass sie ein Zeugnis sind für die Nationen. Und Mose weiß ganz genau, ja, es ist schön und gut, wenn du uns segnest, aber wenn du nicht mit uns bist, können wir kein Zeugnis sein. Wenn du uns nicht deinen Geist gibst, Gott, dann können wir keine Zeugen in dieser Welt sein. Herr, gib uns deinen Geist. Komme mit uns, geh mit uns. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Jesus kennt dich. Und du hast Gunst in seinen Augen gefunden. Gunst, dieses Wort Gunst, das kommt auch vor in diesem Spruch. Er ist gnädig. Das ist eigentlich dieses ursprüngliche Wort, Gunst finden. Du hast sozusagen eine offene Tür. Du kannst da reingehen. Weißt du, das ist wie in der Schule, wenn du irgendwie, es ist manchmal so, manche Lehrer, die haben so ihre Lieblinge. Weißt du? Kennst du doch. Hast du vielleicht mal so kennengelernt in der Schulzeit. Dann, weißt du, der konnte immer irgendwas, der Liebling des Lehrers, der konnte immer irgendwie was verbocken. Es war nicht so schlimm. Oder der konnte immer irgendwas sagen, was irgendwie so, naja, nicht so dolle war. Und der Lehrer hat immer gesagt, oh, klasse. Und wenn es dann auch noch vielleicht der Direktor war, so, ne? Der Liebling des Direktors, der kann immer in seine Tür reingehen. Er hat immer Zugang zum Direktionszimmer. So. Gunst. Und für diejenigen, die nicht diese Gunst haben, in denen bewirkt das Neid. Missgunst, genau. Aber wenn du diese Gunst hast, dann ist doch schön, oder? Und das Tolle ist bei unserem Gott, dass er nicht einem günstig ist, gnädig gegenüber und dem anderen nicht, sondern seine Gnade gilt für uns alle. Du hast keinen Grund, missgünstig und neidisch zu sein, weil dieselbe Gnade, dieselbe Gunst, die dein Bruder, deine Schwester hat, die gilt auch dir. Und das muss Jona begreifen. Dieselbe Gunst, die Gott diesen Menschen in Ninive gewährt, die gilt doch auch ihm selber. Ihm und dem ganzen Volk Israel. Er hat es nicht verdient. Dieses Volk hat verdient, vom Erdboden ausgelöscht zu werden. Kurz nach dem Bundesschluss, wo sie gesagt haben, ja, Herr, wir wollen, dass du unser Gott bist und wir wollen dir folgen in allem, was du gesagt hast, haben sie sich gegen das erste Gebot gleich vergangen, haben sich ein Götterbild gemacht, weil sie irgendwas zum Anfassen brauchten. Und sie haben es verdient. Wusch, weg mit euch. Ich fange wieder neu an mit jemandem anders. Aber du hast Gunst. Das Volk Israel hat Gunst in Gottes Augen. Er ist ihnen gnädig und er ist dir gnädig. Er ist ein gnädiger Gott. Und dann geht es hier weiter. Dann bittet Mose und sagt im Vers 18, er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Wir deuten das oft in Richtung der Heiligkeit Gottes, was auch richtig ist. Aber ich sage euch hier, das, was bei Jona passiert ist auch, er kann es nicht ertragen, diesen gnädigen, barmherzigen Gott. Das kann er gar nicht ertragen, wie gnädig und barmherzig Gott mit anderen ist. Mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Ich kann das nicht ertragen, wie gnädig Gott ist. Auch Mose konnte sehr zornig werden mit dem Volk Israel und hat gesagt, wollt ihr nicht endlich hören? Ich hab keinen Bock mehr. Auch Mose war es. Wisst ihr, dieses Selbstmitleid, was Jona hat? Wir kennen es auch von Elia, wisst ihr? Als er weggerannt ist und nicht mehr leben wollte, sich irgendwo unter so einen Strauch gehängt hat. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihn auch zu sich gezogen und hat gesagt, komm, ich habe was Neues für dich. Ich will dir begegnen, meiner Herrlichkeit, und habe einen neuen Auftrag für dich. Und wisst ihr, wer das noch hat? Ich habe mal so ein bisschen gesucht und es wird über noch einen Propheten gesagt, dass er sagt, ich will nicht mehr leben. Mose will nicht mehr leben. Das ist mir zu schwer hier. Die sind so, die murren die ganze Zeit. Es nervt. Ich will nicht mehr. Auch Mose hatte diese Tendenz, konnte sehr selbstmitleidig sein. Aber hier geht es weiter. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Also ich muss diese Gnade, diese Gunst Gottes selbst erfahren. Auf den Felsen, auf Christus. Wenn ich auf Christus stehe, dann begreife ich diesen Gott. Dann kann ich ja mit diesem Gott leben. Dann kann ich auch mit seiner Gnade gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester umgehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Jetzt springen wir. Er wird dann auch aufgefordert, hier die neuen Steinplatten anzufertigen und mit ihnen auf den Berg zu kommen, weil Gott noch einmal den Bund neu schließen will, ein zweites Mal. Ein Gott der zweiten Chance. Und dann in Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist das, was Jona hier zitiert. Das ist das, was er gelernt hat. Das, was er weiß. Er sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Das hat er gelernt. Das hast du gelernt. Vielleicht in der Kinderstunde schon. zu Hause bei deinen Eltern, vielleicht auch später in der Gemeinde. Ja, er ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Aber ist es nur Wissen? Das ist das, was Jona weiß, aber er glaubt es nicht. Er vertraut das dem nicht. Er dreht es und wendet es und sagt, das ist ja ekelhaft. Kennst du diesen Gott, der so reich an Barmherzigkeit ist und Gnade, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue? Es ist dein Gott. Und es ist aber auch der Gott deines Bruders, deiner Schwester, die neben dir sitzt, die dir Probleme bereitet, die dir Last bereitet, wo du nicht weißt, wie soll ich damit umgehen? Er ist gnädig und barmherzig allen, die sich zu ihm wenden. Ja, und dann geht es eigentlich weiter. Ich will ein bisschen versuchen, das jetzt zu straffen. Ich habe eigentlich noch unheimlich viel hier für euch. Psalm, der David wusste das auch und hat es in seinen Liedern mehrmals gesungen. Ich sage euch einfach nur mal die Stellen, wo er diese Worte auch zitiert. Psalm 86, Vers 15. Psalm 145, Vers 8 wird es ein bisschen umgeschrieben, weil es ein alphabetischer Psalm ist. Dann vertauscht er die Reihenfolge von barmherzig und gnädig in gnädig und barmherzig und lässt auch das letzte Wort weg. In dieser Fassung taucht es auch in Psalm 103 auf bei David. Und in dieser Fassung finden wir es dann auch bei Jona. Das heißt, Jona hat es vermittelt, gelernt durch die Lieder Davids. Dieses Wesen Gottes ist ihm eingeprägt. Und jetzt lass uns Psalm 103 kurz aufschlagen nochmal dazu. Psalm 103. Psalm 103, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preist den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss es nicht. Was hat er dir Gutes getan? Denk darüber nach, tagtäglich. Vergiss es nicht. Preise ihn dafür. Der da vergibt alle deine Sünde. Jona, er hat dir deine Halsstarrigkeit und Sünde vergeben. Er hat dich aus dem Tod herausgerissen ins Leben. Hast du das schon vergessen? Wir sind so vergesslich über die Gnade Gottes in unserem Leben. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Und hier spielt David auf das an, was wir gelesen haben und zitiert. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden, uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dieses Erbarmen, das kommt von den Innereien. Wisst ihr, ich habe das heute Morgen gespürt. Gott hat mir das zu spüren gegeben. Unsere kleine Susanne, weißt du, es gibt nichts Elenderes, als wenn so ein Kind irgendwie so krank ist, so ein ganz kleines, weißt du, und so hängt. Weißt du, dieses Lebenslustige, ne, wo du immer so krummel. Und ich, ne? Und du guckst sie an und strahlt so und sie strahlt so. Ah, Derek. Wunderbares Kindchen. Aber nee, heute Morgen. Ja, hat gekotzt. Und schlapp. Und das Herz des Vaters und der Mutter.
Oh, komm her, mein Kleines.
Das ist Gottes Wesen, das ist sein Wesen. Er erbarmt sich seiner Kinder. Er erbarmt sich deiner, meiner und deines Bruders, deiner Schwester. Er ist voll Erbarmen. Bist du auch voll Erbarmen für deinen Bruder, für deine Schwester? Das ist das, worum Gott mit Jona ringt. Siehst du die Dinge aus deiner Perspektive? Sieh sie doch mal aus Gottes Perspektive. Lass uns mal die Geschichte zu Ende lesen. Und sie spricht ja für sich. Der Herr sprach zu Jona. Jona hatte gebetet. Und wenn du betest, kann es sein, dass Gott antwortet. Sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht, wenn Gott dir eine Antwort gibt, aber sei auch nicht überrascht, wenn es nicht unbedingt die Antwort ist, die du erwartet hast. Jona hat sich erhofft, dass Gott ihn tatsächlich auslöscht. Oder Jona hat erwartet, dass Gott sagt, ja, du hast ja recht, Jona. Ich bin halt so ein gnädiger Typ. Kann nicht anders. Du hast schon recht. Das war schon eine heftige Sünde. Ich hätte da schon ein bisschen härter sein. Okay, gut, ich mach da jetzt noch ein bisschen was. Das hätte Jona gerne gehört. Da hätte Jona gesagt, okay, Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Aber Gott antwortet anders. Ist es recht, dass du zornig bist? Denk mal drüber nach, über deinen Zorn, über das, den Ursache dessen, was du jetzt hier betest. All das, womit du erfüllt bist in deinem Gebet. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, auch im Gebet. Gerade auch im Gebet. Wenn du von Herzen ehrlich betest, dann kommt das schon raus, was da drin ist. Und Gott sagt, okay, da will ich ran, an dein Herz. Was ist da drin? Guck mal da rein, da bist du zornig. Und ist das gerechter Zorn? Er fragt ihn hier, er regt ihn an, er sagt nicht, du undankbares Geschöpf! Wumm. Ich hab dich da rausgeholt aus dem Dreck! Aus der Tiefe habe ich dich rausgezogen! Ins Leben habe ich dich gebracht und du hast es vergessen! Nein, so ist Gott nicht. Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn. Er hat eine lange Zeit, bis er zornig wird. Das dauert. Er ist nicht sofort hier in Rage. Er lässt sich Zeit. Mensch, Jona, okay. Wie ist das? Was ist mit deinem Zorn? Ist das richtig? Was denkst du darüber? Er gibt den Ball zurück zu Jona und sagt, was ist mit deinem Zorn? Und Jona antwortet nicht. Jona antwortet nicht. Weißt du, wir sehen uns immer danach, dass Gott unser Gebet erhört und beantwortet. Aber sehen wir uns genauso danach, ihm zu antworten, wenn er zu uns spricht? Sind wir da genauso eilfertig, wie wir uns wünschen, dass Gott eilfertig ist, unser Gebet zu beantworten? Jona antwortet nicht. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Ja, er erwartet hier. Vielleicht hört Gott auf mein Gebet und haut nochmal drauf. Da bestellte Gott, der Herr, und weil Gott das Herz Jonas sieht, wie hart verhärtet es ist, gibt er ihm eine Lektion. Eine wunderbare Lektion. Jona hat Verstopfung. Und dann braucht er Rizinusöl. Also gibt's eine Rizinuspflanze. Geistliche Verstopfung. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Hier wird's nochmal bestätigt. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Hier seht ihr Gott, wie er erstmal eine Salbe draufpackt. Jona, du bist missmutig. Ich mach dir mal eine kleine Freude. Gott ist gnädig, lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus. Weißt du, mittendrin, obwohl der noch gar nicht bekehrt ist in seiner Missmut, gibt Gott ihm trotzdem noch so ein kleines Bonbon so. Sagt, dass er mal ein bisschen ruhiger wird. Dass er ein bisschen abflacht, sein Zorn so. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte, konnte er kein Rizinusöl mehr draus machen. Und es geschah, als die Sonne aufging, und dann bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Hier betet Jona schon nicht mehr. Aber Gott redet mit Jona. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, Jona sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Gott versucht, Jona seine Perspektive zu zeigen. Du hast deine Perspektive, Jona. Du hast deinen Zorn. Aber sieh doch die Sache mal so, wie ich sie sehe. Guck doch mal, was diese Kinder hier für mich sind. Der Rizinus, das war, du verhältst dich so, als ob es dein Kind ist. Aber diese Menschen hier, das sind wirklich meine Kinder. Ich habe sie geschaffen. Ich habe meine Sonne über sie scheinen lassen und habe ihnen Regen gebracht und Ernte und habe ihr Herz mit Fröhlichkeit erfüllt, wie Paulus das in der Apostelgeschichte sagt. Den Heiden bin ich gut gewesen. Ich habe hinweggesehen über ihre Gottlosigkeit und habe sie dennoch gesegnet. Aber ich will sie nicht verloren gehen lassen. Deswegen habe ich sie gerüttelt und geschüttelt. Mit meinem Drohwort, mit meinem Gerichtswort. Und sie sind umgekehrt. Da muss ich mich darauf freuen. Und wisst ihr, diese Geschichte endet mit einer Frage. Und es gibt noch eine Geschichte, die mit einer Frage endet. Wir müssen doch fröhlich sein, weil dein Bruder ist nach Hause gekehrt. Er war verloren und ist gefunden worden. Er war tot und ist wieder zum Leben gekommen. Freu dich doch mit mir, sagt der Vater zu dem Sohn, der draußen steht. Jona ist ein Spiegelbild von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Du siehst ihn weglaufen wie den ersten verlorenen Sohn. Weg von Gott, bis er unten in der Saugrube ist, im tiefsten Meer, im Walfisch und zurückkehrt zu seinem Vater. Und dann wird er aber plötzlich zum zweiten Sohn, der draußen steht, während die drinnen feiern und Gott loben und sich freuen. Und er steht draußen und ist missmutig. Und Gott wirbt um ihn, er rettet ihn aus dem Wal und er sucht ihn auf draußen vor der Stadt, um ihn hineinzuziehen. Gott will, dass du eine Perspektive hast auf deinen Bruder, auf deine Schwester, wie er sie hat. Er sagt, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, die dir so viel Unrecht angetan hat, die sich so daneben benimmt, die so viel Scheiße am Stecken hat. Das ist dein Bruder, deine Schwester. Ich bin ihnen gnädig, ich erbarme mich über sie, ich nehme sie in meinen Gewandbausch, ich trage sie auf meinem Arm, in ihrer Not, in ihrer, ja, in all ihrem Versagen. Ich nehme sie an. Nimm du sie doch auch an. Und das ist das, was wir machen wollen, auch wenn wir heute Abend zusammen die letzte Session haben, wo Bill uns auch noch einmal über Vergebung lehren wird, über das Blut, die Kraft des Blutes Christi. Und wir wollen Abendmahl feiern. Und das Abendmahl feiert man nicht mit Jesus alleine, sondern das feiern wir als Gemeinde zusammen, miteinander. Weil wir gemeinsam feiern, dass Gott ein gnädiger, barmherziger Gott ist, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich so kennenlernen durften. Wir danken dir, dass du unser Vater bist. Und wir danken dir dafür, dass wir bei dir lernen können, in die Schule gehen können und dass du geduldig bist mit uns. Du hast Zeit, auch da, wo wir bockig sind, Herr. Danke dafür. Danke, dass du uns nicht loslässt, so wie du Jona nicht losgelassen hast. Dass du das Volk, du hast das Volk Israel auch nicht losgelassen, in all seinen Irrwegen, bis heute hin bist du treu geblieben und erbarmst dich immer wieder. Und wir loben und preisen deine Barmherzigkeit und Gnade. Danke, dass wir alle Gunst finden bei dir. Danke, dass du, ja, auch wenn du uns eine harte Botschaft gibst, dass du dich immer wieder erweichen lässt. Danke, dass du unser Herz auch aufweichst, unser Herz aufweichst, dass wir umkehren können, Jesus. Wir bitten dich da, wo unsere Herzen hart geworden sind, dir gegenüber oder unserem Nächsten gegenüber, dass du dieses Werk tust heute, an diesem Tag unser Herz aufweichst, dass wir umkehren können zu dir und umkehren können zu unseren Geschwistern, mit ihnen zusammen feiern können, wie der verlorene Sohn und der Vater und die ganze Hausgemeinschaft feiern konnte, Herr. Loben und preisen dich, Herr, und bitten dich, dass du den Tag noch segnest. Amen.